Was wollen wir hören? Was müssen wir hören? Wir können uns nicht einfach abwenden, nicht einfach zum Tagesgeschehen übergehen oder ja weitergehen. Am einfachsten ist es ja, zu Ostern weiterzuspringen. Ich habe es am Anfang ja schon gleich gesagt. Ohne Ostern, ja, da würde etwas Wesentliches fehlen. Aber kriege ich gleich? Noch brauche ich es nicht. Ah, da ist es. Danke. Wir müssen stehen bleiben und wirklich stehen bleiben, und das ist für mir ein Herzensanliegen, unter dem Kreuz. Ich weiß nicht, ob wir das aushalten können, aber einmal unter diesem Kreuz stehen zu bleiben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr steht da unten drunter und Jesus hängt über euch. Damit wir eine Ahnung bekommen von dem, was Gott getan hat, um uns Menschen zu retten. Um eine Ahnung davon zu bekommen, was es ihn gekostet hat. Wie sehr, wie groß, wie unwahrscheinlich, unbeschreiblich diese Liebe sein muss, dass die Jesus auf diese Erde gebracht hat, als Säugling, als Baby, von vornherein, ja, mit so einer Art Damoklesschwert oben drüber. Und es lohnt sich, still zu werden, hinzuhören, zu entdecken, was passiert hier eigentlich. Ich möchte unter diesem Kreuz mit euch stehen bleiben. Ich möchte euren Blick auf Jesus lenken, auf seine Worte, die er spricht. Ich werde keinen Bibeltext vorlesen. Da steht zwar eine Bibelstelle, dürft ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Ich werde einzelne Sätze von Jesus nehmen. Letzte Worte haben ihre besondere Bedeutung, und wie viel mehr Jesu letzte Worte, diese 7 Worte am Kreuz, ich werde sie nicht alle nennen, aber einzig von ihm aus gewinnt Bedeutung, was sich unter Jesus Christus abspielt. Und guckt mit hinein, ich habe Bilder von einem holländischen Künstler gewählt, die uns so ein bisschen mitnehmen. Leben aus der Vergebung. Eine erste Szene, Jesus wird mitten zwischen Verbrecher gekreuzigt. Viele andere sind gekreuzigt worden. Entblößt muss er zusehen, wie unter ihm um seine Kleider gewürfelt wird. Von Soldaten, für die ist das Routine. Sie haben schon viele andere ans Kreuz geschlagen. Viele Schaulustige sind dabei. Sie sind neugierig. Passiert hier etwas Einzigartiges? Wie gebannt folgen sie diesem grausamen Schauspiel? Und doch, sie bleiben gleichgültig, unberührt. Und da sind die Ratsmitglieder, die Jesus endlich da haben, wo sie ihn schon immer haben wollten. Es ist besser, wenn einer für das Volk stirbt. Sie sind erleichtert. Sie treiben ihren Spott mit Jesus, ebenso die Soldaten. Anderen konnte er helfen. Und sich selbst. Und dann über Jesus angebracht, dieser Titulus, die Tafel mit der Aufschrift, Jesus von Nazareth, König der Juden. Ein Hohn, ein Stachel. Diese Tafel unterstreicht den Spott, auch wenn Pilatus damit eigentlich den Juden eins auswischen wollte. Und in dieses Setting hinein fallen Jesu Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wissen sie das wirklich nicht? Habe ich mich gefragt. Folgen sie nicht nur einem Befehl? Bringen sie nicht nur einen Störenfried zum Schweigen? Haben sie sich nicht einfach nur aufhetzen lassen, ja vor den Karren spannen lassen? Nein, die heilsgeschichtliche, die tiefere Bedeutung, glaube ich, bleibt ihnen verborgen. Und am Donnerstag gestern im Bibelgespräch haben wir überlegt, wären wir heute so viel anders? Ich wage zu behaupten, nein, kein Schlag. Wissen die Menschen heute, was sie tun, wenn sie Jesus ignorieren, ablehnen, ihm ausweichen? Wissen wir heute, was wir tun, wenn wir Jesus nicht ernst nehmen, wenn wir ihm nicht konsequent nachfolgen? Ich weiß nicht, wer von euch die Passion gesehen hat, die auf RTL gelaufen ist. Für den einen sehr befremdlich. Man muss auch nicht alles gutheißen, was da war. Es war ein Versuch, das uns hier und heute hineinzubringen. Schauplatz in den Straßen von Essen. Ein Kreuz wird durch die Stadt getragen. In einem Einkaufszentrum. Szenen von Jesus. Merkwürdig. Und doch, einmal so ganz anders. Vielleicht müssen wir manches ganz neu sehen, um das zu begreifen, was hier abgelaufen ist. Und ich darf mich reiben. Und ich muss mich reiben, glaube ich auch. Wie sehr muss es Jesus damals geschmerzt haben, dieser Blick nach unten, dieser Blick aufs Volk. War das nicht schon so, als er nach Jerusalem, auf Jerusalem zuging und er sah die Stadt und er weinte? Er weinte über die Menschen, er weint über uns. Vielleicht war das noch mehr als all das an körperlichen Schmerzen, was er hier sah, was er aushalten musste. Aber er beschimpft sie nicht. Er macht keine bitteren Vorwürfe. Er bittet seinen Vater um Vergebung. Er bittet für dich und mich um Vergebung. Jesus sieht ihre Not. Jesus sieht unsere Not. Und das ist es. Wir brauchen Vergebung. Darüber gibt es keine Diskussion. Wir sind schuldig. Wir sind immer auf der Suche nach Schuldigen. Aber Karfreitag hält uns den Spiegel vor. Karfreitag sagt dir unbarmherzig ins Gesicht, du bist schuldig. Jeder von uns. Ich bin schuldig. Paulus formuliert es später. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Wo finden wir uns wieder? Bei den abgestumpften Soldaten? In den überheblichen Ratsmitgliedern? In der Masse dieses gleichgültigen Volkes? Und wo bleiben wir heute? Unbeteiligte Zuschauer. Menschen geraten in Leid und wir sehen zu. Menschen werden fertig gemacht und wir treiben unseren Spott. Menschen werden schikaniert und wir wenden uns ab. Menschen werden mit Spott überzogen und wir lassen sie allein. In der Schule, auf der Straße, auf der Arbeit, Treppenhausgespräch, bei Facebook, WhatsApp, in Fernsehsendungen. Wir werden zu Voyeuren. Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Er legt uns Gott ans Herz. Jesus, hilflos, am Kreuz hängend, tritt für die ein, die schuldig geworden sind, egal, ob bewusst oder ob sie es bemerkt haben oder auch nicht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Leben aus der Vergebung. Hier am Kreuz spricht Jesus sie uns zu. Nehmen wir sie dankbar an. Danke für deine Vergebung. Ein zweites Bild. Ein zweiter Gedanke, Leben aus der Gnade. Das Gespräch zweier Verbrecher, links und rechts von Jesus. Zwar ist er eigentlich der Angesprochene und doch zum erstmal geht das so über ihn hinweg. Und wenn man bei Matthäus und Markus liest, dann haben sie am Anfang beide Jesus verspottet. Das heißt, das, was Lukas beschreibt und festhält, das hat ein Stück Vorgeschichte gehabt. Einer der Verbrecher kommt zur Besinnung und während sich der andere fast trotzig und wütend aufbäumt, bist du nicht der versprochene Retter, dann hilf dir selbst und uns. Der andere findet ganz andere Worte. Nimmst du Gott noch immer nicht ernst? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Wo wollen wir Jesus instrumentalisieren? Wo ihn vor unsere eigenen Karren spannen? Wenn er nach unseren Regeln spielt, dann hat er zumindest für einen Moment unsere Aufmerksamkeit. Wenn nicht, dann brauchen wir ihn nicht. Dann ist er zu uns nichts Nütze. So können und so dürfen wir Menschen nicht mit Jesus umgehen. Das Bild stimmt nicht. Jesus ist nicht dafür da, unsere Wünsche zu erfüllen. Nicht der Weihnachtsmann oder Nikolaus oder Osterhase. Nicht damit wir Erfolg haben. Nicht damit wir Hauptsache gesund sind. Dieser Vorwurf, Gott nicht ernst zu nehmen, ich glaube, er ist sehr treffend. Manche übersetzen auch, hast du keine Gottesfurcht? Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Respekt, mit Achtung und Ehre, mit einem Ernst und Wichtignehmen. Gott ist Gott und ich bin Mensch, du bist Mensch. Ich darf Mensch sein bei diesem Gott und ich verhalte mich dementsprechend. Und ich frage noch einmal weiter, was haben wir denn verdient? Diese Warum-Frage, warum Gott? Wir stellen sie komischerweise nur, wenn es uns schlecht geht. Aber warum, wenn es uns gut geht? Bei den Verbrechern war es klar, sie hingen dort wegen ihrer Vergehen zu Recht. Und wir? Was meinen wir verdient zu haben? Worauf haben wir ein Anrecht? Wir nehmen doch regelmäßig am Gottesdienst teil, an den Kleingruppen. Wir setzen uns ein in der Mitarbeit. Wir beten für Gott, für die Gemeinde, für die Welt. Wir zahlen unseren Beitrag. Wir lesen die Bibel. Wir lassen uns nicht zu Schulden kommen. Reicht das nicht, um ein Recht zu haben? Nein, Jesus durchkreuzt unser Verdienstdenken. Was wir verdient haben oder hätten, das wird am Kreuz sichtbar. Das hätten wir verdient, wegen unserer Lebensschuld und unserer Gottlosigkeit. Und dann fällt dieser Satz, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da erklärt sich jemand bankrott. Hier wird einfach deutlich, da hat er umgedacht. Er hat sich selber erkannt, seine Stellung vor Gott, seine Schuld. Ja, ich habe die Strafe verdient. Ja, zu meiner Schuld. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber er hat Jesus auch als den erkannt, der ihm diese Schuld abnehmen kann, dem in den letzten Minuten seines irdischen Lebens noch Zukunft und Hoffnung geben kann. Und das finde ich großartig, geradezu genial. Das gibt auch mir Hoffnung für Menschen, die bislang nichts von Jesus wissen wollten. Und ich habe es euch gesagt, bis hin zu meinem kleinen Bruder, wo ich nicht weiß, wie sieht's aus? Und Jesu Antwort, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das heißt, wer sich an Jesus wendet, der wird gerettet. So einfach ist das. Wer sich an Jesus wendet, der empfängt Gnade, unverdient. Wenn das keine gute Nachricht am Karfreitag ist, dann weiß ich das auch nicht. Jesus wendet sich dir zu und schenkt dir Gnade. Der sagt, ich zeige es mal. Nein, offene Hände, leere Hände, allein seine Gnade, null Verdienst, 100% Gnade. Und wenn wir Jesus unsere Hände hinhalten, dann empfangen wir alles, was wir brauchen, zum Leben, zum Sterben, für immer. Und ein letztes Bild, Leben aus dem Schatz des Glaubens. Hört sich merkwürdig an. Aber Jesus bleibt ganz alleine im Fokus des Geschehens. Das ist für mich am Karfreitag das eigentliche. 3 Stunden lang ist es zappenduster. Zeichen dafür, dass Gott sich von Jesus abwendet. Zeichen, dass er ihn da hängen lässt. Fragezeichen. Bei Matthäus und Markus finden wir die Worte Jesu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus Psalm 22. Oder vielleicht ja, ist es auch ein Zeichen dafür, dass zwar mit Jesus das Licht Gottes in die Welt gekommen ist, aber dass unsere Welt doch in Finsternis liegt. Johannes 3, eben halt, habe ich am Anfang gelesen. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Sieht es anders aus? Sind wir besser dran? Sieht es um uns herum gut aus? Und als dann der Vorhang im Tempel damals mitten durchreißt, wird für alle sichtbar. Leute, die Trennung zwischen Gott und uns Menschen, sie ist aufgehoben. Wir brauchen keine Opfer mehr. Wir brauchen eigentlich keine Priester mehr, die einmal im Jahr uns mit Gott versöhnen. All das ist am Kreuz geschehen, ein für alle Mal. Jeder, der es will, hat ab sofort ungehinderten Zugang zu Gott. Jeder, der es will, kann sich an Gott als seinen himmlischen Vater wenden. Und genau das tut Jesus hier. In seinem 3. und letzten von Lukas überlieferten Wort, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Dieser Aufblick. Und ebenso wie auch das bekannte mein Gott, warum hast du mich verlassen, sind das nämlich Zitate aus dem Alten Testament. Deswegen auch, Leben aus dem Schatz des Glaubens. Das sind nicht immer unsere Worte, die wir brauchen. Auch ein Jesus nutzt andere Worte. Vater, mitten im Sterben darf er zu einem liebenden Vater hinflehen und bei ihm ist er geborgen. Für mich ist das eine Hilfe, mich der Worte anderer bedienen zu dürfen. Jesus macht das. Ich darf das auch. Es gibt diesen Schatz des Glaubens, Worte der Bibel, Worte von Christen, die Halt und Trost spenden können. Für viele ist es der Psalm 23. Wenn wir am Freitag nächster Woche, also genau in einer Woche, Rosi das letzte Geleit geben werden, werden auch diese Worte gesprochen werden. Oder ich habe es manches Mal schon zitiert, Dietrich Bonhoeffer, der es so gesagt hat, der Christus im Bruder und der Christus in der Schwester ist stärker als der Christus in mir. Dieser Zuspruch vom anderen zu dir. Du weißt es, aber der Zuspruch von außen. Im Sterben müssen wir uns nicht selber halten, wir werden gehalten. Wir werden gehalten und getragen von diesem Glauben, der gehalten und getragen ist von den Vätern und Müttern im Glauben. Im Sterben können wir uns bergen in Texten, in Liedzeilen, in Gebeten, die Christen vor uns gebetet und gesprochen haben. Nicht ich halte meinen Glauben, sondern der Glaube erhält mich. Und deshalb nutzen wir die Zeit, um uns diesen Schatz anzueignen, damit wir aus ihm schöpfen können, wenn wir es brauchen. Und ich kann nur sagen, wohl dem, der auswendig lernen kann. Und der sagt, ja, das Lied, das Zitat, der Bibelvers. All das kann dazu dienen, dass Karfreitag Leben aus dem Tod wird für uns. Unter dem Kreuz Jesu. Und damit möchte ich schließen. Dir ist vergeben. Du hast Zukunft bei Gott, wie dieser Schächer. Und du wirst gehalten und getragen. Denn das ist das, was Jesus meinte, als er insgesamt seinem Vater sein Leben zurückgab. Es ist vollbracht. Auftrag ausgeführt, zur Vollendung gebracht. Himmel und Erde versöhnt. Gott Schöpfer mit seinen Geschöpfen durch sein Leiden und Sterben. Amen. Ich mache jetzt hier einen